Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Wow. Guten Abend. Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade auf Fritz. Und wir haben wirklich eine ganz, ganz bunte Sendung, die mir sehr, sehr gefällt. Und zwar wird es um Technik gehen und wie man mit der Gutes tun kann. Außerdem geht es um die neuesten Trends aus Japan. Es geht um Cat-Content. Es geht um Spiele. Es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. All das hier die nächsten 2 Stunden bei Trackback.
Dennis!
Ja, hallo.
Ja, komm doch mal rein. Hallo, Dennis.
Hi, Theresa.
Dennis ist der liebe Redakteur, der mir heute diese Sendung vorbereitet hat. Normalerweise mache ich das ja selber, aber heute macht das der
Nein.
Dennis.
Jetzt sei mal ehrlich.
Ist aber auch schön so. Deswegen durftest du dir auch heute schon was wünschen. Und zwar den Blogger privat. Aber da kommen wir ja später noch zu.
Ja. Yeah.
Aber was wir jetzt erstmal machen müssen, bei Trackback gibt es ja auch immer Netzmusik, also solche Musik, die unter der Creative Commons oder der CC-Lizenz läuft. Und da gibt es so ein Label, Machtdose, nee, stimmt gar nicht, ein Podcast, wo also ganz, ganz viel Netzmusik läuft. Und Machtdose wird heute 8 Jahre alt. So, und ich möchte, dass wir jetzt ein Ständchen singen, Dennis.
Ja.
Los geht's.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Machtdose, Happy Birthday to you.
Ist Happy Birthday eigentlich CC?
Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht, deswegen hören wir am besten einfach ganz schnell Netzmusik und zwar vom Machtdose-Podcast natürlich, Spazkid mit Weird Girl.
We'll be right back.
1638 Songs von Künstlern aus über 67 Ländern. Das alles habt ihr schon gehört bei Machtdose, dem Podcast, der 8 Jahre jetzt alt geworden ist schon. Ist Netzmusik alles und das hört ihr hier immer bei Trackback. Und wenn euch also die Netzmusik, die wir hier spielen, gefällt, dann könnt ihr mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Denn da findet ihr dann auch immer die Links zu genau diesen Songs, die ihr euch kostenlos aus dem Netz runterholen könnt.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch ja jede Woche die wichtigsten Geschichten aus dem Netz ins Radio hinein. Und Trackback-Redakteur Dennis Kogel, der ist diese Woche sehr im Netz unterwegs gewesen und hat mal geschaut, was das eigentlich mit der Geschichtsvermittlung auf Twitter, Bildsatire und dem Blogger-Tweet so auf sich hat.
Heute vor 75 Jahren fand die Kristallnacht statt. In Deutschland wurden über 400 jüdische Bürger ermordet. Synagogen, Geschäfte und Häuser wurden angezündet. Wie es dazu kommen konnte, das versuchen 5 Geschichtsstudenten mit dem Twitter-Account 9NOV38 festzuhalten, der die Ereignisse der Kristallnacht und der Wochen danach in kurze Tweets verpackt, so als wäre ein Netzreporter mit Smartphone dabei gewesen. Quellen zu den Tweets gibt's im Blog und der Metronaut hat ein Interview mit den Machern. Wie schön wäre es, wenn der Whistleblower glücklich in einem Bauernhaus lebt mit einer Freundin, die vielleicht schwanger wird und sie ein Kätzchen haben und alles gut wird. Das schrieb Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner in einer Kolumne, in der er sich gleichzeitig gegen ein Asyl für Edward Snowden ausspricht, weil Deutschland doch auch nur Amerika ist, irgendwie. Felix Schwenzel hat auf Wirresnet eine fantastische Replik geschrieben, die Wagners Kolumne auf die Schippe nimmt und gleichzeitig sagt, warum es wichtig ist, für Snowdens Rechte einzutreten. NSA und GCHQ sind Netzthema Nummer 1, aber was ist eigentlich mit dem deutschen Geheimdienst, dem BND? Stefan Heumann hat für Carta eine Studie gemacht, die zeigt, dass die Befugnisse, die der BND hat, dem der NSA sehr stark ähneln, wir aber einfach keine Ahnung haben, was genau sie damit machen. Heumann befindet, wir brauchen dringend eine öffentliche Debatte über die rechtlichen Befugnisse der deutschen Geheimdienste und ihre Überwachung durch das deutsche Parlament. Blogger haben sich gern und verlinken sich und alles ist Liebe, denkste. Floyd von fakeblog.de hat einen der Twitter-Rants von René Walter vom bekannten Filterblog Nerdcore festgehalten. Auf Twitter regt sich René auf über deutsche Fun-Blogger, sagt, sie wären klickzahlgeil und würden nur schlechte Kopien der US-Meme-Sammler BuzzFeed abgeben. Einige Blogger fühlen sich bestens unterhalten und holen das Popcorn. Andere sehen darin aber eine spannende Grundsatzdebatte über die Vermarktung von Blogs und das Bloggen als Job. Wenn ihr online in der Öffentlichkeit seid, dann braucht ihr ein dickes Fell. Wie ihr euch das am besten beibehält, das verrät euch Anne Wiezorek auf Kleiner 3. Zu den Tipps gehören Karaoke, Yoga und Coden. Und auf Anne müsst ihr hören, denn als eine der Organisatorinnen vom Aufschrei-Hashtag weiß sie, wie man mit Stress umgeht. Die ARD ist für Alte, Rentner und Doofe. Das glauben sehr, sehr viele, schreibt NDR-Reporter Daniel Bröckerhoff. Damit sich das ändert, hat Daniel beim Innovationslabor der ARD-Volontäre, dem VoloLab, 6 Thesen für die Zukunft der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt. Die ARD braucht einen Imagewechsel, mehr Experimente und Internet, 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 um in der Zukunft relevant zu sein. Nachzulesen gibt's das auf Daniels Blog und das lohnt sich, denn GIFs, wir erinnern uns, Internet, 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 sind auch dabei.
Oh ja, schöne GIFs könnt ihr euch angucken auf der Seite von Daniel Bröckerhoff. Natürlich auch noch vieles anderes und alles andere an Linktipps, das bekommt ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Technik, die die Welt ein bisschen besser machen soll, darum geht's bei der Konferenz Make Tech X, die heute in der Platoon-Kunsthalle stattgefunden hat. Und ich möchte jetzt mal genau deswegen mit der Veranstalterin des Ganzen reden und das ist Lizzie Herzer. Und ich sage erst einmal Hallo, Lizzie.
Hallo.
Hallöchen. Worum genau geht's denn nun bei der Make Tech X? Ich habe ja schon gesagt, Technik, die die Welt ein bisschen besser machen soll. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Naja, also Make Tech X stellt sich erstmal ganz viele Fragen. Und zwar, wo geht es hin mit uns, mit unserer Menschheit, die wir ja in einer sehr technologisierten Welt leben. Und unsere Mission von Make Tech X ist, dass wir sagen, Technologie ist gut, aber Technologie muss grundsätzlich hinterfragt werden, reflektiert werden, sie muss verstanden werden und sie muss vor allen Dingen kreativ gestaltet werden. Das bedeutet für uns eben, dass wir nicht nur Konsumenten sein wollen und sollen, sondern eben ja aktive Gestalter sein sollen.
Seid ihr also ein Teil der Maker-Kultur, könnte man sagen? Also die Leute, die so Do-it-yourself-Kram und so machen?
Ja, also wir haben viele Maker da gehabt auf unserer Konferenz, aber eben nicht nur Maker, sondern auch Coder, Hacker, Designer, Wissenschaftler, aber auch also wirklich auch Theoretiker, Philosophen, weil es geht ja nicht darum, dass man einfach nur DIY selbst bastelt und schraubt. Was natürlich hilft, um Dinge zu verstehen, sondern dass man auch, also es ist auch ein bisschen Geschmackssache, wer wie drauf ist, ja. Also ich bin eher ein Theoretiker, glaube ich, und ich höre gerne zu und stelle mir viele Fragen und es muss jeder selbst entscheiden.
Habt ihr denn konkret auch was entwickelt, also Kreativtechnik umgesetzt?
Ja, es gab verschiedene Workshops, unter anderem zum Beispiel mit Fablet Berlin. Die haben beigebracht, wie man Sensoren mit 3D-Printern entwickelt oder ausdruckt. Und dann gab es die Open Tech School, die einen Workshop gemacht hat und hat einfach mal beigebracht, so die ersten Grundschritte für Python, also die Programmiersprache. Dann gab es die Fritzing-Leute, die gemeinsam Leuten erklärt haben, wie ihre Fritzing-Boxen funktionieren, wie man Schaltkreise baut, wie man sie programmiert, dass sie eben was können, also blinken oder piepsen oder so. Und dann gab es ganz konkret schon mal den Auftakt zu dem sogenannten MOOCI. Das bedeutet Massive Open Communication Infrastructure. Das heißt, wir möchten gerne von MakeTechX eine stabile Internetverbindung für Großveranstaltungen entwickeln in Open Source. Das bedeutet, dass wir also sagen, naja, Silvester, Fußballspiel, das kennt man ja, da brechen die Netze zusammen, aber auch, weil es geht bei uns ja um Tech Things That Matter, also Silvester ist schön, aber wir finden auch, dass es sehr helfen könnte, in Krisengebieten einfach sehr schnell ein stabiles Internet aufzubauen, um hoffentlich mehr Leben retten zu können. Und das haben wir heute, also gestern Abend gestartet mit ein paar wenigen Menschen und wir werden Makathons und Hackathons dazu weiter veranstalten und ja, das war der Auftakt dazu.
Was sind denn, mal abgesehen jetzt von solchen Internetgeschichten zum Beispiel, wie also WLAN auf Veranstaltungen und so, ich sag mal so humanitäre vielleicht gute Dinge, die man auch so mit Technik anstellen kann?
Ja, also wir hatten zum Beispiel einen, den Josiah Kabuma eingeladen aus Uganda. Der hat eine Applikation entwickelt, mit der man Malaria feststellen kann, indem man eben nicht stechen muss, weil das ist in Afrika ein Riesenproblem. Also Malaria ist ja eine der größten Weltkrankheiten überhaupt. Also 280 Millionen sind daran erkrankt. Ein Riesenproblem, das es in Afrika oder überhaupt in Malaria-Gebieten gibt, ist, dass man stechen muss und dadurch eben AIDS verbreitet durch verseuchte Nadeln. Und er hat es so entwickelt, dass es eben einfach nur durch eine Lichtfunktion funktioniert. Das ist ganz außergewöhnlich und toll und ganz einfach eigentlich. Aber wir hoffen sehr, dass er damit auch in Produktion gehen kann, also in eine Massenproduktion. Das hat er hier vorgestellt, das haben auch viele Medien aufgenommen. Es war gut und das ist auch genau ein Ansatz, den wir verfolgen, dass die Leute, die so etwas entwickeln, zu uns kommen. Wir finden sie, wir stellen sie vor und wir möchten ihnen Aufmerksamkeit geben und auch verbinden mit Leuten aus der Industrie, die so eine Idee aufgreifen und hoffentlich zur Produktion bringen.
Jetzt ist ja die Aufmerksamkeitsphase in dem Sinne schon vorbei, denn die Konferenz ist ja vorbei. Genau. Wie geht's denn mit euch weiter?
Es geht so weiter, dass wir unser Online-Magazin weitermachen und ausbauen. Das ist maketechx.com. Dort stellen wir eben Persönlichkeiten vor, die interessante Projekte machen, die sinnstiftend sind und eben, wie gesagt, Öffentlichkeit bringen. Das ist das eine. Dann haben wir ein MakeTechX Hotspot und ein MakeTechX Lab. Das erkläre ich. Und zwar, das ist einmal ein Mercedes-Benz-Jano, den wir gesponsert bekommen haben, der ausgestattet ist mit Internet. Und das ist wiederum das Zugfahrzeug von einem mobilen Fab Lab. Und das ist eine moderne Hightech-Werkstatt, die wir Makern und Hackern zur Verfügung stellen, damit sie ihre Projekte verwirklichen können. Weil das ist oft das Problem, dass den Leuten Infrastruktur fehlt und ja, die wollten wir schaffen. Und dann haben wir sie auch noch mobil gemacht, damit sie auch noch hinkommen kann, da wo die Leute sind und arbeiten und entwickeln und Prototypen entwickeln. Und es war oft der Wunsch da, das muss doch auch im Wald stattfinden können und deswegen haben wir eben alles mobil gemacht.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wenn ihr vielleicht nicht das Glück hattet, auf der MakeTechX sein zu können, dann ist es gar nicht so dramatisch, denn die Vorträge, die kann man demnächst dann auch auf der Seite nachschauen. Dann könnt ihr euch nochmal informieren, was da also alles Spannendes passiert ist. Das lege ich euch nochmal sehr ans Herz. Die Links bekommt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und Lizzie, ich bedanke mich bei dir. Viel Erfolg.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Yes. Shout out to Timona. I had to say some things on this one. Look, I'ma start with, can somebody bring the good tree and break it down? I need something to get me lightened up and rid the frown. Since it's temporary, maybe I'll enjoy it more and find the key to motivation that'll open doors. Lately I've been playing Halo 4 and partying. See me solo with a solo that I put Bacardi in. Looking for the substance that'll help me put a verse together. I'm sick of being broke, I'm trying to join the risk forever and put my mama in a place that she ain't never been. Happy with everything around her and with no pretending. Driving around in cars that make her feel like a president. Laughing at the memories of the time we're living in. But you don't know anything but what the present is. For all we know, we could live the life a peasant is. Pardon me if I'm sounding like a pessimist. I'm just scared of living life the way the present is.
Ich bin ja letzte Woche durch Polen gereist und habe da wirklich viel Spannendes und Schönes erlebt, aber dieser Produzent, der ist mir nicht über den Weg gelaufen. Timono heißt der und der Song heißt Without the Lights, das ist auf dem Album Explore The drauf und er hat sich viel vorgenommen damit. Er wollte eine Reise quer durch das gesamte Hip-Hop-Universum, so hat er gesagt, veranstalten und unser Netzmusikredakteur Ronald Radeke, der hat gesagt, ja, hat es ihm auf jeden Fall gelungen, denn der hat nämlich schon das ganze Album gehört. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da bekommt ihr auch einen Link zu genau diesem Album. Und jetzt wird es sehr, sehr, sehr nerdig. Ihr seid ja vielleicht mal auf YouTube oder irgendwo anders im Netz über so Videos gestolpert von japanischen Anime-Figuren, die als Projektion auf echten Konzertbühnen stehen und vor Fans Songs singen. Wir können da ja auch mal kurz reinhören, wie sowas klingt. Das Phänomen nennt sich Hatsune Miku und ist ein bisschen verrückt das Ganze, aber es wird noch verrückter. Diesen Monat findet sogar eine Oper mit den ganzen digitalen Popsternchen statt in Paris, in einem der wichtigsten Theater der Stadt sogar. Und wir wollten mal genauer wissen, was es also mit diesen digitalen Popstars auf sich hat. Und deswegen möchte ich gerne mit Christian Wozniki darüber sprechen. Er war Japan-Korrespondent bei der Spex, ist außerdem Herausgeber der Berliner Gazette, einem Online-Feuilleton, und organisiert gerade die Konferenz Complicity, wo es eben genau um diese japanischen digitalen Popstars geht. Jetzt habe ich schon so viel erzählt, jetzt muss ich ihn erstmal begrüßen. Hallo Christian.
Hallo.
Digitale.
Ich stehe gerade hier direkt vor der Konferenz, also ich bin rausgegangen dafür. Also wir machen gerade eine Pause.
Sehr gut. Dann stehst du uns jetzt also zur Verfügung und den digitalen Popstars aus Japan quasi. Was genau ist denn das jetzt eigentlich, Hatsune Miku?
Naja, das ist zunächst einmal eine Software, kann man sagen, für eine Stimme. Ja, also es gibt halt eine Schauspielerin in Japan, von der die Stimme wurde von ihr gesampelt quasi, ja, und so verfügbar gemacht jetzt über die Software, dass man damit einfach komponieren kann, singen kann, sonst irgendein Zeugs anstellen kann. Was die Leute halt damit machen, ist halt, dass sie irgendwelche Songs schreiben, weniger ambitioniert, mal sehr ambitioniert, und die dann halt einfach ins Netz stellen. Und ja, das hat sich halt zu so einem Riesenphänomen entwickelt.
Jetzt hast du gesagt, es ist eine Software und es gibt Konzerte damit, sprich, da müssen doch auch irgendwie Plattenfirmen wahrscheinlich mit drin hängen, oder hat so eine Miku tatsächlich so ein Fan-Ding?
Naja, das wurde entwickelt eigentlich von Leuten, die mehr so aus diesem ganzen Bereich so Synthesizer eben halt kommen. Also ne, die eigentlich Instrumente und so weiter eigentlich zur Verfügung stellen, mit denen man eben halt Musik machen kann. Und Hatsune Miku ist sozusagen so als Stimme so etwas wie ein Piano, wenn man so will, ja. Also du kannst eben halt damit Musik machen. Und das Interessante ist halt, dass diese Musik, die du eben halt damit mit diesem Piano machst, eben halt völlig copyright-frei sozusagen, ungeschützt, also damit kann jeder machen, was er will, und die Musik gehört ihm dann. Deswegen ist es wahrscheinlich dazu gekommen, dass sich das auch so stark verbreiten konnte.
Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, das bei eurer Konferenz auch zu behandeln? Bist du selber so ein Riesenfan von Hatsune Miku?
Also ich habe da ehrlich gesagt keine persönliche emotionale Verbindung zu. Ich finde es einfach total spannend, dass eben halt so Kulturproduktion, wenn man so sagen darf, ja, also so, wie machen Leute eigentlich Kultur, hier ist es ja irgendwie Musik, Videos, Singen und so weiter, dass wie sowas eben halt heutzutage stattfinden kann, dass es eben halt Leute, die früher eben halt, wie du gesagt hast, irgendwie, Stichwort Plattenindustrie, ne, in den Laden gegangen sind, um irgendwelche Platten zu kaufen, heute CDs oder sonst irgendwo, eben halt Musik besorgt haben, das ist jetzt halt so sehr stark eben halt in die Richtung geht, dass diese Leute, also man nennt sie auch mal Fans oder Kunde oder sonst irgendwas, ihre eigene Musik jetzt halt machen und die eben halt nicht einfach irgendwo jetzt, ja, also zu Hause im Keller verschwindet oder von drei Leuten irgendwo wahrgenommen wird, sondern dass es halt so ein Massending ist, also quasi auch eben halt, ja, irgendwie so ein bisschen so den Konsum so anderer Musik auch ersetzt, ein Stück weit. Oder das zumindest supplementiert, also so, ne? Also es gibt nicht mehr nur den Star, der irgendwie die Musik macht, oder auch ein Indie-Star, der die Musik macht, sondern eben halt die Fans machen jetzt ihren eigenen Kram.
Trotzdem,
das finden wir halt spannend.
das war ja nicht das einzige Spannende, nur was ihr bei Complicity behandelt habt. Also Hatsune Miku war ja eigentlich nur ein kleiner Teil bei der Konferenz Complicity.
Genau.
Habt ihr sonst noch
heute
gemacht?
Heute Nachmittag ein Slot. Und es ging halt dabei insgesamt halt auch um Fankulturen, wenn du so willst, ja. Also es gab insgesamt auch einen historischen Einstieg dazu. Seit den 70er Jahren gibt es irgendwie Fankulturen, kann man sagen. Und also lange vor dem Internet und Leute eben halt ihre eigenen Comics gezeichnet haben oder sonstige eben halt so kulturelle Artefakte eben halt selbst gemacht haben. In Japan gibt es dafür halt eine Riesenszene, ja, also es gibt so eine Art von Fans und Usern gemachte Messen, wenn man so will, also wirklich, wo die Leute das selber betreiben und da kommen halt hunderttausende Menschen hin und stellen ihre eigenen Comics, selbstgemachten Comics vor. Dafür gibt es eben halt tatsächlich auch Leser. Das war eben halt so diese Geschichte, die wir ausführlich behandelt haben. Ausführlich behandelt haben wir gerade auch die Möglichkeit von eben halt Geldwirtschaft ohne, also oder Geldverkehr ohne Banken. Ja, ist das möglich? Also sowas wie ein Peer-to-Peer-Banking-System. Mhm. Und ein anderes großes Thema, lass mich mal ganz kurz überlegen. Oh ja, das war das erste große Beispiel, große Projekt Offshore Leaks haben wir behandelt. Also diese ganzen Daten zu eben halt so in Offshore irgendwie, ne, Konten angelegten Geldern, die ja die Ökonomien von Japan, USA und so weiter zusammengenommen eben halt inzwischen übersteigen. Und dazu eben halt Journalisten, ungefähr 100 Leute zusammen mit Hackern eben halt in Washington DC koordiniert eben halt aufgearbeitet haben, diese ganzen Datenbanken. Das haben wir vorgestellt, das war auch sehr spannend, eben halt die Zusammenarbeit von Programmierern und Journalisten so ein bisschen zu beleuchten. Was kann da schief gehen, was muss man beachten und so weiter.
Klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend, aber die Complicity ist jetzt schon vorbei. Ihr könnt euch aber alle Vorträge eben spätestens übermorgen anschauen auf berlinergazette.de/complicity. Den Link haben wir euch auch nochmal ins Blog zur Sendung gepackt, trackback.fritz.de. Und Hatsune Miku könnt ihr auch selber sogar zu Hause spielen, und zwar, wenn ihr euch das Ganze online bestellt und dann eben an Computer oder einen Synthesizer anschließt. Danke dir, Christian.
Danke dir.
Ciao.
Don't drop eyes.
Die Platte Across the Sky hat eine ziemlich interessante Geschichte. Statt sich nämlich irgendwie gemeinsam ins Studio einfach mal zu verziehen, haben die Musiker dieses Projekts Sweet Play sich ganz bewusst für das anonyme Musizieren entschieden, und zwar am heimischen Rechner. Und dann hat einfach jeder mal so seinen Input gegeben, ohne sich also jetzt viel von anderen Musikern ablenken zu lassen. Und was also auch so viel Einzelgängertum wird, das habt ihr gerade gehört. Flight heißt der Song. Und ansonsten kann man auch ganz, ganz viel von diesem Projekt auf Jamendo hören. Den Link dazu gibt zum Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Und gleich geht's hier um Miezekatzen. Wenn dir zum ersten Mal auffällt, dass Katzen mehr Likes bekommen als das Intelligenteste, was du je geschrieben hast, dann verlierst du deine virtuelle Grazie. Das hat Christiane Frohmann, Autorin und Verlegerin aus Berlin, getwittert und damit ziemlich einen Nerv getroffen. Die Katzen beherrschen nämlich das Netz. Die sind überall, Lolcats, Katzenvideos, Meme, Katzen, was auch immer. Und sogar die Linke macht Wahlwerbung mit den ganzen kleinen süßen Kätzchen. Und warum jetzt Katzen und das Internet irgendwie so super gut zusammenfassen, das hat die Berliner Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann in einem E-Book mal behandelt. Cat Content heißt es auch. Und darüber möchte ich jetzt also mit ihr auch sprechen. Hallo Christiane.
Hallo.
Oh.
Hallo.
So. Das war das Falsche. Hallo Christiane. Schön, dass du da bist auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Ja, worum geht's denn nun in diesem Buch? Weil es wird ja jetzt nicht nur voll mit Katzenbildern wahrscheinlich sein.
Ja, sogar das Gegenteil ist der Fall. Wir benutzen ausgesprochen selten, also Stefan Poromka, mein Co-Autor, und ich, ausgesprochen selten das Wort niedlich, wie man es ja eigentlich erwarten würde. Und es sind auch, glaube ich, nur ein Dutzend Bilder in dem Buch drin. Es ist sozusagen eine kulturwissenschaftliche Betrachtung des Phänomens Cat Content.
Warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, das zu schreiben?
Ja, es begann aus einer Verwunderung heraus, dass in aufgeklärten, halbwegs intellektuellen Kreisen Leute begannen, Katzenvideos auf Partys vorzuführen und man Tränen lachte und ich mich davon nicht ausschließen kann und das vorher halt einfach so eher in der einfältigen Unterhaltung verortet hätte und mich einfach wunderte, was passiert da?
Bist du selber Katzenbesitzerin auch?
Ich bin Katzenbesitzerin.
Okay, also von daher war es auch naheliegend, dass eines Tages ein Cat-Content-Buch von dir erscheinen wird.
Nee, das glaube ich eben nicht. Also so, ich habe ja einen Verlag und habe eben nicht diese Art von Mischkalkulation, dass ich putzige Katzenbücher mache, um die anspruchsvolle Avantgarde-Literatur zu finanzieren. Es war wirklich eher das wissenschaftliche Interesse.
Und warum funktioniert das jetzt so super mit den Katzen? Hast du da Erkenntnisse gewinnen können, warum das Internet und die Katze so gute Freunde sind?
Also so ein bisschen der Eindruck ist, dass es einfach der neue Parameter ist, an dem man quasi alle gesellschaftlichen, ästhetischen Fragen der Welt durchexerzieren kann. Man sieht, wenn man sich dem Phänomen nähert, dass es wirklich jeden Kontext gibt inzwischen mit Katze. Also jeder Philosoph wird montiert mit einer Katze zusammen. Jede Fragestellung, Jesus hat Grumpy auf dem Schoß. Also es gibt einfach alles. Und mein Eindruck ist, dass es ein bisschen so den letzten Modediskurs mit den Untoten abgelöst hat. Also dass die Katzen jetzt so das neue große Ding sind.
Aber warum sind es ausgerechnet die Katzen? Warum ist es nicht der Hund zum Beispiel geworden?
Ja, da gibt es ja Thesen, die nicht wir aufgestellt haben, dass die Hundebesitzer sozusagen immer ihren Raum hatten, nämlich die Hundewiese, wo sie die anderen Hundebesitzer getroffen haben. Und die armen, nerdigen Katzenbesitzer saßen zu Hause und konnten niemandem sagen, wie toll ausgerechnet ihre Katze ist und was die für witzige Gesichtsausdrücke und Posen drauf hat. Und dass das Netz halt der ideale Raum für diese Nerd- und Katzenkultur ist.
Du hast mir schon verraten, dass obwohl das Buch offiziell fertig ist, bei dir ein Buch niemals fertig ist. Und genau aus diesem Grund hast du es auch als E-Book rausgebracht. Das heißt, du wirst später daran nochmal weiterarbeiten?
Ob ich jetzt an diesem Gespräch nochmal weiterarbeiten werde, das bleibt offen. Aber grundsätzlich sind alle Titel, die ich bei mir im Verlag herausgebe, so gehalten, dass sie sich wandelnden Phänomenen widmen oder auch Literatur abbilden, die noch im Entstehen ist. Also zum Beispiel Twitteratur, wo jeden Tag was Neues dazukommen kann, so dass ich einfach die Optionen haben möchte und auch haben muss, diese Sachen immer wieder hervorzuholen und neu herauszugeben. Und das geht bei Papier eben sehr viel zäher und schlechter.
Und wie wird es dann in Zukunft so mit diesem Verlag noch weitergehen?
Ja, es ist so eine doppelte Linie, die ich verfolge. Auf der einen Seite kümmere ich mich eben um die neuen Formen im Netz, also neue Literaturen, im Moment vor allem so digitale Kürzeschreibweisen, wie jetzt ein Wissenschaftstitel bei mir auch im Verlag heißt, Twitteratur zum Beispiel. Also so Geschichten, die im Netz entstehen, die ich einfach interessant und spannend finde, versuche ich halt in einem anderen Format so ein bisschen zu konservieren und auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Also dass man auch weiterhin sagen kann, mit Twitter kann ich nichts anfangen, aber dass man halt trotzdem zur Kenntnis nimmt, dass da große Literatur entsteht.
Also werden wir in Zukunft von dir nicht nur Katzeninhalte lesen können, sondern eigentlich alles, was so ein bisschen das Netz bewegt, kann man das so sagen?
Ja, also ich schließe nicht aus, dass es auch um kulturelle Phänomene geht, die außerhalb des Netzes entstehen. Also auch Modethemen sind mir sehr nah, so Style-Geschichten. Überhaupt performative Kulturen sind einfach mein Interesse. Und diese zweite Linie, die ich eben auch noch gar nicht ausgeführt habe, ist eben die wissenschaftliche Beschreibung von neuen kulturellen Phänomenen. Und da haben wir eben jetzt gerade, Stefan Poromka von der UdK und ich, eine neue Wissenschaftsreihe begonnen, die heißt Generator. Und die widmet sich eben der kulturwissenschaftlichen Beobachtung von Sachen, die gerade erst im Werden sind.
Ach ja, also ich bin ja fast ein bisschen traurig, dass es nicht noch mehr Cat-Content geben wird.
Es wird noch mehr Cat-Content
geben.
Ja,
dann musst du jetzt aber mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja.
Erzähl mal, was wird es denn noch geben?
Also es ist ja wie gesagt nur ein Eröffnungsgespräch, was wir da zuerst im Katersalon meiner Veranstaltung geführt haben und aus dem heraus jetzt dieses verschriftliche Gespräch eben veröffentlicht wurde. In diesem Gespräch wird eigentlich eine große These immer weiterentwickelt, dass die Katzen einen eigenen Raum im Netz haben, an den man nicht richtig rankommt, aber der einen sehr fasziniert und berührt. Und das ist jetzt so gehalten, dass wir mit diesem E-Book andere Autoren ansprechen wollen, auf unsere Thesen zu reagieren oder auch neue Thesen hinzuzufügen und bei mir im Verlag Texte zu veröffentlichen, erst als so Singles, die heißen bei mir Blinks. Und später soll das Ganze dann als Anthologie erscheinen.
Spannend. Mehr Katzen-Content. Das Ganze gibt's also nachzulesen als E-Book in allen möglichen Formaten. Für Laptop, für Telefon, für E-Book-Reader und natürlich auch fürs iPad. Und den Link dazu, wo ihr das alles dann auch herbekommt, den kriegt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Christiane, vielen Dank.
Ja, danke auch.
We'll be right back.
Netzmusikexperte und Recordsgründer Christian Grasser hat ein tolles neues Projekt gegründet, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Na klar, auch diesmal geht es um Netzmusik, aber weniger jetzt so um einzelne Highlights als vielmehr, also um die richtige Musik zur richtigen Zeit. Christian hat sich nämlich den Mixtapes gewidmet und bastelt für sein Projekt C46 Mixtapes for Music Lovers an einstündigen Mixtapes für alle erdenklichen Geschmäcker und Gelegenheiten. Und bisher gibt es Soundtracks für Popfans, Nachtseulen und natürlich auch Halloween-Geister. Also eine sehr, sehr schöne, tolle Idee, um Netzmusik entdecken zu können. Und wir hoffen, da kommt auf jeden Fall noch viel, 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 viel mehr. Und ihr könnt ja mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, denn da gibt es auch den Link zu genau diesen Mixtapes von Christian Grasser. Und heute, vor 24 Jahren, meine Güte, da ist ja die Berliner Mauer gefallen. Vielleicht sind einige von euch ja sogar noch in der DDR aufgewachsen. Und das war auf jeden Fall auch der Anlass dafür, dass es heute eine ganz besondere App fürs iPad geben wird. Sie erscheint sogar heute. Ligato heißt sie und ist ein verloren geglaubtes Brettspiel aus der DDR. Und entwickelt wurde diese Brettspiel-App von zwei Indie-Game-Entwicklern und Bloggern, die nachgemacht.de betreiben, einen Blog über eben Brettspiele in der DDR. Und einen davon, Martin Thiele aus Berlin, den habe ich schon vor der Veröffentlichung der App zum Skype mit mir verdonnert, damit er mir also ein bisschen was zu den Hintergründen von Ligato erzählt. Und zuerst wollte ich also von Martin wissen, was ist denn eigentlich der Hintergrund von Ligato?
Ich saß gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Geithner zusammen und wir spielten, wie so oft in unserem Leben, Brettspiele und fragten uns da, danach, was haben denn eigentlich unsere Eltern so gespielt damals? Denn wir beide kommen aus der DDR und erinnerten uns da, was da eben in unserer Jugend oder auf den Tischen unserer Eltern gespielt wurde. Und wir mussten beide erkennen, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele bzw. Kopien von Westbrettspielen vorlagen. In meinem Fall war das ein Monopoly-Spiel, was weggeworfen wurde nach der Wende. Und in dem Fall von Michael war das ein Sagerlandspiel, was bis heute noch existiert und gleichzeitig dann das erste Stück in unserer Sammlung wurde. Denn kurz entschlossen haben wir uns dann entschieden, eine Sammlung damit zu starten und haben rumgefragt in unserem Bekannten- und Freundeskreis, ob es noch weitere solche Spiele gibt. Und nach etwa zweieinhalb Jahren jetzt, die seither vergangen sind, haben wir eine Sammlung von 175 handgefertigten Spielekopien oder eigenen Spieleentwürfen gefunden, die eben zur Zeit der DDR erstellt worden sind.
Und dann habt ihr euch für Ligato entschieden, das dann auch mal als App zu machen.
Genau, weil die Hintergrundgeschichte zu Ligato ist eine ganz besondere. Denn vor nunmehr knapp 30 Jahren hat Lothar Schubert, ein Bastler aus Riesa, sich ein Spiel ausgedacht mit dem Titel Ligato und hatte das sogar an einen Verlag in der DDR verkauft, an den VEB Berlin Plast. Und der verlegte es aber lange Zeit nicht. Also es ging dann Jahre ins Land und eines Tages erhielt er dann Handmuster davon und dann ging wieder eine gewisse Zeit ins Land und plötzlich erhielt er einen Brief. In dem Brief war von Umstrukturierungsmaßnahmen die Rede und der Briefkopf, da war VEB durchgestrichen und dahinter Berlin Plast GmbH geschrieben. Es war 1990, die Mauer war gefallen, der Betrieb wurde abgewickelt und das einzige Spiel seiner Erfindungen, was produziert werden sollte, wurde auch dann nicht in Serie produziert und bis heute liegt nur noch eines dieser Exemplare vor und da entschieden wir uns, jetzt 30 Jahre später, legen wir doch dieses Spiel als App auf und machen es quasi nach, und zwar mit unseren Mitteln, nämlich den digitalen Mitteln.
Beschreib doch mal ganz genau, worum es jetzt bei Ligato geht. Wie funktioniert dieses Spiel und eben auch genau als App?
Ligato ist erstmal ein agonales Spiel, das heißt das Prinzip Schwarz gegen Weiß, ein Kräftemessen, wie wir es auch bei Schach, Begemmen oder Reversi haben, wo zwei Spieler gegeneinander spielen. Das Besondere an Ligato ist, dass es darum geht, seine sechs Steine vor dem Gegner in das Ziel zu bringen Und dabei schlägt man sich aber gegenseitig nicht, sondern es geht darum, sich möglichst geschickt zu behindern, aneinander vorbeizukommen und eben schneller als der Gegner im Ziel zu sein. Also das Spiel ist erstmal ganz, ganz simpel, was aber auch gleichzeitig es sehr gut prädestiniert, einfach dafür als Handy-Game oder iPad-Game umgesetzt zu werden, weil auch da möchte man ja einfach mal zwischendurch ein kurzes Spielchen machen. Und wir haben dieses alte Spielprinzip ein bisschen aufgemöbelt und dann eben umgemünzt für iPad und haben dieses agonale Spielprinzip Schwarz gegen Weiß eingebettet in eine Bildsprache des Kalten Krieges. Das heißt, wir tauschten Schwarz gegen Weiß aus und ersetzen es mit Rot gegen Blau, also Sowjetunion gegen USA. Und auch die Hintergrundmusik erinnert eben an die Zeit des Kalten Krieges. Die ganze Aufmachung der App ist so ein bisschen morbide, was natürlich auch die Doppeldeutigkeit erkennen lässt, dass nämlich Ligato ein Spiel ist, was ja aus dieser Zeit stammt eigentlich.
Sind alle Spiele, die ihr habt oder die ihr zumindest auch als App herausbringen wollt, dann so gestaltet, dass sie also auch politisch sind?
Also es ist ja so, die Spiele, die wir unter dem Projektnamen Nachgemacht gesammelt haben, das sind in erster Linie erstmal Anfertigungen oder handgefertigte Spiele von Privatbürgern aus der DDR, die sie für den Eigengebrauch zu Hause einfach hergestellt haben. Das heißt, ein großer Prozentsatz der Spiele, die unsere Sammlung umfasst, sind ganz harmlose und private Spiele. Aber in so manchen Spielen lässt sich auch ein subversiver Unterton erkennen. Ein Unterton, der den Staat vielleicht ein bisschen aufs Korn nimmt oder politische Ereignisse in dem Spiel verarbeitet. Wir haben zum Beispiel von einem nachgemachten Monopoly lautet eine Karte, du reißt einen politischen Witz und musst 2 Jahre dafür ins Gefängnis. Was dann eben auf dem Monopoly-Brett ein Ereignis symbolisiert, was in dem Bekanntenkreis dieses Spielebastlers tatsächlich sich zugetragen hat. Ligato selbst hatte ursprünglich keinen politischen Hintergrund, aber wir nutzen es eben dazu, um die Entstehungsgeschichte und damit implizit natürlich auch die politische Lage der DDR ein bisschen zu erklären oder ein bisschen näher zu bringen, so wie sie auch uns vermittelt wurde. Und da diente eben dieses Projekt Nachgemacht sehr gut, diesen Generationendialog herzustellen. Also man stellt ein handgefertigtes Spiel auf den Tisch und unterhält sich ausgehend dann davon über die damaligen Verhältnisse.
Ligato ist also eine App, die einerseits ein ganz interessantes Brettspiel ist, aber andererseits auch eine Form der Aufarbeitung der DDR-Alltagsgeschichte. Und die Apps gibt's kostenlos auf Russisch, Englisch und Deutsch im App Store. Und eine Android-Version, die soll es dann auch bald geben, auf nachgemacht.de könnt ihr auf jeden Fall noch mehr über DDR-Brettspiele erfahren. Martin Thiele hat zusammen mit einem Freund auch noch ein ganzes Buch über DDR-Brettspiele geschrieben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr dieses Buch jetzt gewinnen. Dann müsst ihr ganz, ganz, ganz schnell anrufen bei Dennis Kogel. Der sitzt hier nämlich, mein lieber Redakteur, direkt vor dem Studio und wartet auf eure Anrufe unter der 0331 70 97 110. Dann könnt ihr das DDR-Spielebrettbuch gewinnen. Hammer!
Thank you.
trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung. Und da bekommt ihr auch den Download-Link zu diesem wunderschönen Song Moon K mit Kairai.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist diese kleine feine Rubrik, die wir immer haben, wo wir eigentlich immer uns den Blogger privat von dem Blogger privat der Vorwoche vorschlagen lassen und uns den dann in die Sendung einladen und mit dem halt so ein bisschen über seinen Blog oder seinen Podcast oder was auch immer quatschen. Ja, diese Woche hat das alles irgendwie nicht so richtig gut geklappt, weil der Dennis hat irgendwie die Sendung vorbereitet. Es konnte ja nur eine Katastrophe werden. Nee, mal Quatsch. Natürlich hat er alles super gemacht und deswegen durfte er sich dann einfach, weil das irgendwie nicht hingehauen hat, den Blogger privat selber aussuchen. Und er hat sich für Marius Winter alias Major Bueno entschieden. Und Marius macht animierte Videos, stellt die ins Netz und macht das zusammen mit einem Kumpel, Benedikt Hummel. Und genau dieses Projekt heißt eben Major Bueno. Und damit ich jetzt mir hier nicht mehr den Mund fusselig rede, da hole ich doch einfach mal den Marius direkt dazu. Hallo Marius.
Guten Tag, hallo.
Hallöchen. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, jeden Monat ja ein neues Spiel rauszuhauen? Ist ja nicht ohne.
Wir haben uns an der Filmakademie in Baden-Württemberg kennengelernt, der Beno und ich, und wir wollten beide immer Spiele machen. Und da tauchte plötzlich diese Webseite auf, die hieß One Game a Month, die heißt so. Und die muntert dazu auf oder motiviert dazu, dir den jeden Monat ein Spiel zu machen.
Das ist so ein bisschen wie Iron Blogger. Kennst du das?
Nein, das kenne ich nicht.
Ah, da verabreden sich so Leute zum Bloggen und zwingen sich dann gegenseitig. Und wer nicht bloggt, der muss, glaube ich, in eine Kasse einzahlen und dann gehen die davon Bier trinken.
Oh, das klingt ja cool. Das gibt's noch nicht bei One Game a Month. Aber naja, wir wollen ja alle immer gern was machen, aber dann heißt es immer, man hat keine Zeit, man steht vor sich hin. Und wenn man jetzt One Game a Month macht, dann gibt man sich das Versprechen und dann muss man das auch einhalten.
Okay, und bislang habt ihr das eingehalten, ja?
Ja.
Für jetzt alle Leute, die vielleicht nicht so viel mit Spielen am Hut haben, wie viel Arbeit fließt denn in so ein Spiel rein? Also ist das tatsächlich viel Arbeit und man braucht den Monat oder ist das eigentlich ein Klacks?
Üblicherweise ist es immer ein langer Prozess, ein Spiel zu machen. Aber wir können eigentlich nicht länger als im Schnitt 4 Tage im Monat an einem Spiel arbeiten, weil wir einfach so beschäftigt sind mit unserem Studium. Aber dementsprechend machen wir auch das Spiel dann kleiner. Das sind alles Minigames, die kann man in 5 Minuten einmal durchspielen.
Achso, ich dachte in 5 Minuten einmal durchprogrammieren.
naja, 4 Tage im Schnitt, denke ich mal.
Du kannst jetzt auch sagen, in 5 Minuten, weil dann klingt das total super, als wärst du der oberkrasse Computerspiel-Crack.
Ach so, ja, aber die anderen Cracks, die glauben mir nicht. Die wissen, dass das nicht geht.
Hast du ein Lieblingsspiel von denen, die ihr bislang gemacht habt?
Wir beide mögen am liebsten unser Februarspiel. Das heißt Drop a Beat to Zap und man spielt den schlechtesten Klavierspieler der Welt.
Oh, das klingt super.
Ja, und man ist auf der Bühne und hält ein Konzert und die Leute bewerfen dich mit Müll. Und du musst dem ausweichen. Und man weicht den aus, indem man ganz heftig in die Tasten hämmert, als ob die Tastatur ein Klavier wäre. Und jeder Tastendruck gibt einen Ton und dadurch die Steuerung vom Spiel bringt sich ein bisschen mehr in dieses Gefühl, ein Klavierspieler zu sein. Ein schlechter Klavierspieler.
Kannst du Klavier spielen?
Nein, aber dann hätten wir vielleicht auch nie das Spiel gemacht.
Na, hätte ja sein können, dass du eigentlich das super kannst und hattest mal ein Trauma, weil als Kind dich die Eltern auf die Bühne gezerrt haben, da konntest du es noch nicht und dann flog der Müll oder so.
Ich merke mir diese Hintergrundgeschichte. Ich würde jetzt gerne so erzählen.
Was gibt's denn im nächsten Monat für ein Spiel?
Meist wissen wir nicht, was das nächste Spiel wird, bis zu dem Tag, wo wir anfangen, es zu machen. Also wir lassen uns auch immer noch offen und ja, es ist wie Weihnachten für uns ein bisschen. Aber das übernächste Spiel wird unser letztes Spiel für das Jahr und wir planen gerade dafür das meiste, weil da müssen wir richtig reinhauen, das wird ein tolles Projekt. Und jetzt müssen wir aber davor dazwischen irgendwie noch November gehen. Aber das haben wir bisher immer so gemacht. So, wir haben keine Zeit, nächstes Wochenende am Sonntag, aber dann guck mal, irgendwas wird schon rauskommen.
Mal genau, denke ich auch. So, Marius, jetzt müssen wir aber auch schon zur Kurzfragerunde kommen, wo ich dich jetzt nochmal auf Herz und Nieren testen werde. Bist du bereit?
Okay. Nein.
Das ist schlecht, wir fangen trotzdem an.
Okay.
Der oder das Blog?
Super Blog. Nächste Frage.
Kaffee oder Tee?
Früher Tee, heute Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook und Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter und Google Plus Accounts hast du insgesamt?
Insgesamt, ich glaube dann 4. Also einmal privat, einmal Meta Bueno, mal 2.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ich weiß nicht, was das heißt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest bzw. spielst, könnte man ja fast sagen?
Sehr befreiend, weil wir machen die Spiele in so einem kurzen Zeitraum. Da liegen die Nerven blank und man hat einen ganz anderen... Man kann es nicht mehr neutral angucken, aber wenn wir das jetzt nach einer Weile neu spielen, dann ist das ganz anders und interessant. Man lernt sehr viel draus.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Twitter.
Und was ist das nächste Blog oder Podcast oder was auch immer, was wir unbedingt in der nächsten Woche aus dem Netz vorstellen müssen?
Ich habe jetzt entdeckt die Seite von Thomas Wellmann. Das ist ein ganz fantastischer Comic-Artist und Illustrator. Und man kann es in seinem Blog verlieren, weil der hat einfach nur knallige, schöne, wunderschöne Sachen und Bilder. Und ich durchstöber den gerade komplett. Und ich weiß noch nicht, was es da alles zu sehen gibt, aber es ist eine sehr schöne Inspirationsquelle.
Und wenn der aus irgendwelchen Gründen keine Zeit oder keine Lust haben sollte, hast du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, ich habe ihn vorgestern erst kennengelernt, den Duck An. Er ist Concept Artist und Kunst fand ich sehr schön. Und ich bin auf seiner Website, also auf der Website findet man alle möglichen verschiedenen Art Directions, aber sein Tumblr-Blog ist auch sehr schön, weil dort postet er nicht eigene Sachen, sondern andere Sachen, die ihn inspirieren. Und das ist auch ganz interessant zu schauen.
Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Habe ich dir vielleicht vergessen, eine Frage zu stellen?
Nein, es war perfekt. Und das waren die schönsten Fragen, die ich heute gehört habe.
Oh, das ist schön. Aber ich möchte gerne, dass Dennis, mein lieber Redakteur, dir nochmal eine Frage stellt. Denn Dennis hat bestimmt noch eine ganz wichtige Frage, denn du bist ja sein Blogger-Privatwunsch heute.
Und meine Frage ist eigentlich, es ist ganz spontan, aber du... Marius hat ja auch unter anderem ein Praktikum gemacht bei Double Fine. Das ist die Firma, die quasi dieses ganze Spiele, Videospiel, Crowdfunding, Kickstarter-Ding wirklich in die Stratosphäre gepustet hat. Und eigentlich wollte ich immer mal wissen, wie das da so war.
Das ist eine gute Frage.
Double Fine ist ein... Es war sehr schön da, weil es fühlt sich an wie so ein Studio, wo nur Künstler sind, die was Tolles machen wollen. Also es klingt vielleicht banal, aber für einen Ort, ein Büro, wo man arbeitet, hängst du eigentlich nur mit Künstlern zusammen und es hat ein sehr familiäres Gefühl.
Was war das Beste, was du da gemacht hast?
Kaffee. Während ich da gearbeitet
habe. böse.
So viel. Was mir wirklich Spaß macht, das ist ein bisschen die Hölle, ist auch zu gucken, aber es gibt auch, die machen ja da gerade eine Doku, die drehen eine Doku über ihr neues Spiel und da bin ich jetzt halt auch drin. Und auf der Doku findet man mein erstes, die erste Präsentation, die ich Tim Schäfer dort gegeben habe, von da musste ich ein Storyboard machen.
Tim Schafer, das muss man sagen, das ist einer der Großväter des Point-and-Click-Adventures, also so dieser Rätselspiele, wo man Gegenstände kombiniert und sowas, der ist verantwortlich für großartige Spiele.
Ich merke schon, genau. Ihr beide versteht euch da ganz gut. Ich würde vorschlagen, wir beenden das zumindest hier jetzt erstmal im Radio an der Stelle. Nein, ihr beide nehmt euch einfach noch ein Zimmer und erzählt noch ein bisschen weiter. Marius, ich danke dir wirklich sehr für dieses schöne Gespräch. Gut.
Vielen Dank, das war sehr
Mach's
schön.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.
Gut, ciao.
Der perfekte Videospielsong Tetris vom 8-Bit Chess Club. Und mehr von diesem Videospiel-Sound gibt's zu hören morgen ab 18 Uhr auf Fritz. Und zwar bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und wisst ihr was? Trackback ist leider jetzt auch schon wieder vorbei. Macht aber nichts, denn wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Natürlich wieder am Samstag 18 bis 20 Uhr geht's hier weiter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einer allerletzten Netzmusik, und zwar von Tricksters Distance is Nothing, ebenfalls von einem Sampler von Christian Grasse, von dem Halloween-Sampler. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr wieder alle Netzmusik-Songs und alle anderen Links und was ihr sonst noch so braucht und was ihr wissen müsst zu dieser Sendung. Wir sehen uns also im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut, ciao.
Von fritz.de